Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken. Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Noch eine der Sommerfolgen.
Ja.
Wenn auch meteorologisch heute nicht ganz so stark wie sonst. Wir nehmen hier auf bei offenen Fenstern und gemütlichem Sommerregen und einem kleinen lauen Lüftchen. Und wenn ihr es irgendwann mal donnern hört, dann ist es nicht unverarbeitetes Frühstück, sondern dann kommt das tatsächlich von draußen in Form eines Sommergewitters.
Ja.
Manu, schön bist du da und ich sehe, du strahlst über beide Ohren.
Ich glaube,
du freust dich.
Ja.
Freust dich auch über die Temperatur, gell? Dazu wirst du sicher noch was sagen.
Kommen wir noch zurück drauf, ja.
Ja, aber heute sprechen wir über ein Thema, das ganz harmlos und vielleicht auch ein bisschen langweilig klingt, nämlich die Frage, muss ich nützlich sein?
Mhm.
Und das ist eine Frage, die sich für viele Menschen verschärft hat angesichts der Möglichkeiten durch künstliche Intelligenzen, durch Large Language Models, die Teile ihres Jobs übernehmen können. Und da entsteht so eine neue Angst, vielleicht nicht mehr gebraucht zu werden in gar nicht allzu ferner Zukunft. Und das verschärft nochmal die Frage, wozu bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich das, was mich ausmacht in dieser Gesellschaft? Wie bin ich ein wertvoller Mensch? Und muss ich nützlich sein? Und wie kann ich nützlich bleiben angesichts all dessen? Manu, du hast heute Morgen, als wir uns bei einem richtigen Platzregen begegnet sind, über beide Ohren gestrahlt, hast gesagt, ich liebe es und hast fast Halleluja gebrüllt. Ist das dein Halleluja, das du uns mitbringst?
Genau, das ist mein Halleluja. Es regnet und es kühlt ein bisschen ab. Ich habe ja wirklich die letzten Wochen gelitten unter dieser enormen Sommerhitze, auch vor allem in Büros, im Dachgeschoss und ohne Klimaanlage, die sich einfach am Nachmittag auf Temperaturen aufheizen, zu denen man nicht mehr wirklich arbeiten kann und dann wie so eine halbtote Fliege irgendwie herumhängt und ab und zu fällt der Kopf auf die Tischplatte, weil man einfach müde und erschlafft ist, das finde ich. Das fand ich sehr mühsam. Du hast dich ja schon genüsslich lustig gemacht über meine Hitzeempfindlichkeit. Deshalb will ich das jetzt hier als Halleluja einbringen, dass es doch merklich abgekühlt hat und natürlich auch für unseren Garten. Wir verbringen jeden Tag etwa eine Stunde beim Gießen der Pflanzen.
Wenigstens. Ihr dürft das noch.
Ja, genau.
Pass auf, nicht, dass du jetzt was sagst.
Genau, dass dann noch die Polizei. Nee, also im Baselland darf man seine Blumen noch gießen. Den Rasen haben wir der Zerstörung, der Verbrennung anheimgegeben. Das sieht aus wie mit dem Flammenwerfer abgefackelt. Aber unsere Hortensien, die blühen noch und fordern aber sehr viel Aufmerksamkeit. Von daher bin ich auch froh, dass das vielleicht ein-, zweimal jetzt wegfällt. Aber ich genieße es. Du kennst mich ja, ich mag keine kurzen Hosen, ich habe immer lange Hosen an und ich bin auch so ein Fan von diesen so Trainerjäckchen und jetzt konnte ich mal heute nach vielen Wochen mal wieder ein Trainerjäckchen einpacken, also das, mir geht's gut. Ja,
aber Manu, was vielleicht wirklich dann auch für unser Thema, das wir nachher besprechen werden, wichtig sein könnte, ist diese Feststellung, ja, ich konnte kaum mehr arbeiten, es war so mühsam, alles ging langsamer. Ich fand gerade das auch was ganz Schönes. Es kam mir ein bisschen so vor wie während der Pandemie. Ich glaube, ich hatte noch nie so wenige E-Mails und so wenig zu tun wie in diesem Start nach den Sommerferien. Ich hatte wie das Gefühl, dass alle so ein bisschen verlangsamt sind. Niemand so wirklich viel Stress haben will. Natürlich gibt's ganz viele Menschen, denen das anders geht. Gerade Menschen, die sogar ihre Arbeit draußen verrichten mussten, also nicht mal im Büro. Hab da manchmal auch bei uns gerade wird eine Straße quasi aufgespitzt, um, ich glaube, Glasfaser zu verlegen. Ich habe wirklich gedacht, das muss irre sein.
Ja, ja.
Oder bei dieser Hitze und dann ohne Schatten und mit diesen schweren Geräten da noch was zu machen. Aber für mich selbst mit meinem Bürojob fand ich das eigentlich eine ganz angenehme Zeit. Es war so ein bisschen, ja, mediterranes Feeling.
Ja, ja, ich meine, das könnte uns jetzt in eine ganze Diskussion führen, weil ich finde es auch spannend, wie man dann in solchen Hitzewochen merkt, wie viel am Arbeitsrhythmus und auch an der eigenen Produktivität auch klimabedingt ist und wie ungerechtfertigt auch manchmal diese Urteile sind gegenüber den südlicheren Ländern in Spanien und Italien und Griechenland, wo die Leute da Stunden Siesta machen und man das Gefühl hat, ja, da ist, also es gibt da immer mal wieder Leute, die dann so über die Arbeitsmoral dieser Länder so abfällig sich äußern, die brauchen da lange Pausen und die kommen nicht wirklich in die Gänge und so. Wenn du dann mal einen Monat lang Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad hast, dann merkst du, wie reduziert du selber wirst.
Ja, aber weißt du, anders als die Menschen, die diese Siesta-Kultur haben, habe ich es eigentlich nur geschafft, auch zwar früh am Morgen zu arbeiten und dann Siesta zu machen, aber ich habe es danach nicht geschafft, mich nochmal aufzuraffen und so richtig in die Gänge zu kommen. Ich glaube, da sind die uns einiges voraus. Ja, hey, ich bring dir ein Stoßgebet mit.
Stoßgebet.
Du weißt, ich wohne an toller Lage mit netten Nachbarn und da gibt's jetzt ein Jubiläum und dieses Jubiläum soll gefeiert werden. Und ich hatte schon, als diese Idee lanciert wurde bei der jährlichen Haussitzung, so ein bisschen meine Befürchtungen und dachte, oh, das könnte gefährlich werden, nämlich so diese Art Fest, weißt du, wo du selbst vom Fest ganz wenig hast und mitkriegst, weil du die ganze Zeit nur mit Organisieren und Aufräumen und Bereitstellen beschäftigt bist. Und wir haben uns dann eigentlich so verständigt, dass wir gesagt haben, nein, das muss wirklich ein Fest sein, wo wir auch Zeit haben füreinander und für die Gäste, die kommen und so. Und deswegen machen wir das mit dem Restaurant zusammen, was Catering macht etc. Und jetzt ist es eigentlich zur schlimmstmöglichen Lösung gekommen. Also erstens, es ist wirklich teuer. Also jeder Haushalt bezahlt da ziemlich viel Geld und dann noch für die Gäste, die du mitbringst. Und ich habe heute Morgen meine E-Mails gecheckt und bin da jetzt in einem Ämtchenplan quasi eingeteilt, wo ich wirklich fast einen Burnout kriege, wenn ich schon nur in den verschiedenen Farben und Kategorien überall meinen Namen suchen muss. Es gibt Briefings vor dem Fest, die stattfinden und während dem Fest, wo die Teams reporten müssen, wie gut es bei ihnen läuft. Und eigentlich bin ich wahrscheinlich einfach den ganzen Samstag damit beschäftigt, irgendwelche Dinge aufzustellen, wegzuräumen und fröhlichen Menschen beim Festen zuzuschauen. Und da habe ich wirklich gedacht, warum werde ich nicht klüger und sag nicht von Anfang an, dass ich sowas nicht mache?
Ja, ja. Ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wenn man Gäste zu Hause hat und zum Beispiel irgendwie aufwendige Dinge zu kochen beabsichtigt oder am Grill steht mit ganz verschiedenen Fleischstücken aufgelegt und so, dann, wenn du Gastgeber bist, dann kann das schon sein, dass die Leute zwar eine super Zeit haben, aber du bist eigentlich permanent am Hin- und Herrennen, gehst rein, holst noch irgendwie was aus der Küche, dann musst du schauen, jetzt sind irgendwie die Lammschigos langsam durch und die Spare Ribs brauchen noch ein bisschen und das so und das dort und so. Und da bist du die ganze Zeit eigentlich nur beschäftigt, die Leute zu versorgen.
Ja, aber weißt du, ich habe ja wirklich sehr gerne Gäste. Ich mag das auch total. Aber das sind dann Freunde von mir, die mich zu Hause besuchen und wir haben dann irgendwie unter dem Strich doch einen tollen Abend. Und wenn jetzt irgendetwas nicht ganz klappt, dann hilft jemand anderes mit. Ja. Und das ist so unkompliziert. Was ich ganz furchtbar finde, ist so Menschen, die nicht meine Freunde sind und ich putze ihre Toilette, wenn sie feiern.
Ja.
Sowas. Das finde ich wirklich
schwierig. Ja, und aber du kannst natürlich, wenn du selber alleiniger Gastgeber bist, dann kannst du das auch ein bisschen planen. Es gibt Dinge, die man sehr gut vorbereiten kann. Man kann Salate machen, man kann irgendwie, wenn du Lasagne machst oder Auflauf, kannst du das vorbereiten, musst es nur aus dem Ofen nehmen. Und auch bei den Grillsachen, wenn du jetzt, ich habe ja bei dir schon, bin schon öfter in Genuss deiner sagenhaften Spare Ribs gekommen. Wenn du einfach sagst, es gibt Spare Ribs, dann musst du die zwar Stunden vorher vorbereiten und so, aber wenn die Gäste da sind, im besten Fall, genau, hast du damit nicht mehr so viel zu tun, weißt du?
Und wenn du da keine Eingangskontrolle machen, wir müssen keine Rundgänge machen, um Abfalleimer zu leeren. Es gibt keine Getränkestände, die wir betreuen müssen. Weißt du, es sind alles so Dinge. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, es ist so ein bisschen zu groß dafür, dass es noch Spaß macht für diejenigen, die das eigentlich organisieren.
Ja, mal schauen.
Und dann merkst du aber wieder, es gibt so Leute im Haus, die damit besonders viel Herzblut das Organisationskomitee davon gebildet haben. Und die wirst du ja auch nicht enttäuschen. Also es ist wirklich so eine ganz tricky Situation. Ja, ja. Und dieses Wochenende, also das nächste, was jetzt kommt, das habe ich innerlich einfach abgeschrieben und werde mich dann am Sonntag erholen.
Ja, und die Unterschiede der Persönlichkeiten fallen natürlich da auch sehr ins Gewicht. Wenn du da hast du Leute, die wollen das alles bis auf den letzten Pappbecher abgezählt vorbereitet haben und andere finden, ja, da gucken wir dann spontan. Und,
ja, aber immer bei solchen Dingen setzen sich die Minutiösen und Genauen durch. Das ist immer so.
Ja,
aber die erstellen dann solche Excel-Sheets, wo du eingetragen wirst in Timeslots und dann hast du hinten eine Aufgabenliste, die du abarbeiten musst sowas.
Ja, mir fällt jetzt eigentlich nur auf, dass du mich noch gar nicht eingeladen hast zu dem Fest. Von daher.
Ja, nee, ich habe wirklich, als ich kapiert habe, wie das Ganze laufen wird, habe ich echt auch darauf verzichtet, Leute einzuladen, weil ich habe ja keine Zeit für
Leute. Und es wird nur noch schlimmer, je mehr Leute kommen.
Ja, wirklich. Wirklich.
Ach ja. Gut, kommen wir zum Thema der Woche, ja?
Genau.
Thema der Woche.
Du hast das Thema schon gesetzt, muss ich nützlich sein? Es gibt ein Fremdwort oder eine Abkürzung, die sich dafür bereits etabliert hat. Du hast übrigens einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben, den wir auch verlinken, wo man einige der Gedanken, die wir heute besprechen, auch nachlesen kann. Dass die Abkürzung nennt sich FOBO, also nicht FOMO, the fear of missing out, die Angst, irgendetwas zu verpassen, wenn man zu Hause bleibt oder an einer Party ist und die andere Party verpasst oder so, sondern FOBO, the fear of becoming obsolete, also die Angst, überflüssig zu werden. Und das ist offenbar, also ich kannte das nicht, ich habe das auch von dir gelernt, von deinem Blogbeitrag, das ist ein Phänomen, das eben besonders im Blick auf die KI-Errungenschaften, auf das KI-Zeitalter geprägt wurde und diese Angst von Menschen bezeichnet, dass speziell ihre Arbeit, das, was sie als Job tun, dass das überflüssig werden könnte, weil es übernommen wird durch eine KI, weil es sehr viel besser von einer KI erledigt wird, sehr viel günstiger und man dann selber dasteht und eigentlich nicht nur seinen Job verliert, es gibt da eine existenzielle Komponente mit dabei, dass man dann keine Arbeit mehr hat, kein Einkommen mehr hat, aber dass man auch das, was man bis jetzt vielleicht gut und mit Leidenschaft und mit Erfüllung getan hat, dann irgendwie nicht mehr tun kann, weil das eine KI übernimmt. Und das sind sehr, würde ich sagen, sehr reale Ängste, die Menschen plagen. Und das Bemerkenswerte bei der KI-Revolution oder im KI-Zeitalter ist natürlich, dass es jetzt auch Berufe betrifft, die früher nicht so sehr von Jobunsicherheit sich bedroht fühlten oder so. Also die lange Zeit gedacht haben, ja, also das, was ich mache, das ist ganz wichtig, das braucht immer.
Und weiß ich glaube, das, was so aufregend ist an FOBO, ist nicht das, dass wir einfach Angst haben, dass unser Job durch eine technologische Erneuerung erledigt werden könnte. Ich glaube, das gab es schon immer. Also Erfindung der Dampfmaschine war wahrscheinlich ein ganz entscheidender Punkt dabei. Und so ließen sich einige Innovationen zeigen, die dann gewisse Jobs überflüssig gemacht haben oder sie mindestens so stark rationalisiert haben, dass sie vielleicht mit einem Zehntel der Arbeitskräfte noch ausgekommen sind. Aber das, was ja das eigentlich Interessante ist, ist, dass man Angst hat, selbst überflüssig zu werden. Also ich bin dann ein überflüssiges Wesen, ein überflüssiger Mensch. Und das verbindet sich damit, dass ich beruflich nicht mehr in selber Art und Weise gebraucht werde. Ja. Jetzt mal auf deine Situation bezogen, Manu, hast du auch Angst, überflüssig zu werden? Einmal beruflich und dann auch als Mensch.
Ich würde sagen, das ist eine Angst, die mich jetzt noch nie geplagt hat. Aber wir haben da ja auch schon gelegentlich drüber gesprochen. Es hat schon was mit mir gemacht, diese Large Language Models und diese ganzen KI-Tools, vor allem ChatGPT und Claude und so weiter. Da sind wir ja sehr früh auch mit großer Begeisterung draufgesprungen, schon als wir noch bei RefLab gearbeitet haben oder ich. Da habe ich das mit Begeisterung genutzt und war wahnsinnig verblüfft und erstaunt, was diese Modelle leisten. Und da hat mich schon immer mal wieder gewurmt, dass ich gedacht habe, jetzt eigentlich etwas von dem, was ich so als mein unique selling point verstanden habe, so die Fähigkeit, Dinge zu durchdenken, Zusammenhänge herzustellen und Texte zu verfassen oder das in Worte zu fassen, dafür, das hat einen großen Teil meiner Arbeit ausgemacht bis heute. Und das war auch so ein bisschen das, wo ich irgendwo sagen konnte, ja, da habe ich irgendwie Begabungen und Fähigkeiten mitbekommen und entwickelt. Und dass das jetzt von einem Large Language Model so qualitativ oft hochwertig imitiert wird, das hat mich schon irgendwie existenziell, hat mich das umgetrieben. Nicht so sehr, dass ich jetzt die Angst gehabt hätte, den Job zu verlieren oder völlig überflüssig zu werden. Aber es ist ja schon irgendwo eine Infragestellung, wenn man merkt, shit, das, was ich früher in 2 Stunden erledigen konnte und andere hätten 2 Tage für gebraucht und haben mich dafür bewundert, dass ich das in 2 Stunden abliefere. Wenn du das mit KI-Hilfe in 2 Minuten hinkriegst, dann irgendwie verliert man ja schon was.
So. Ja. Also, dass das so ein bisschen am Ego kratzt,
gell?
Ja. Und ich glaube, wir arbeiten ja beide in Jobs und haben einen Hintergrund, wo man eigentlich lange gedacht hat, ja, das ist so die Mischung aus Bildung und Kreativität und eine gewisse Art, etwas zu sagen. Und man merkt ja jetzt, also ich merke ziemlich gut beim Blogschreiben, beim Podcasten, dass ich eigentlich gar nicht so originell bin, wie ich immer dachte, sondern dass KI relativ rasch diese Muster drauf haben kann, so formulieren kann, wie ich das tue, mir Feedback gibt und sagt, ja, da weichst du aber eigentlich von einem Muster ab, da argumentierst du jetzt ganz anders, als du das in diesem Beitrag da und da gemacht hast. Also, dass ich wirklich merke, da bin ich gar nicht so originell und kreativ, ja, am Arbeiten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Mindestens, wenn Kreativität etwas ist, was man nicht einfach statistisch reproduzieren kann.
Ja. Ja, da habe ich auch schon Gespräche geführt, auch mit Pfarrpersonen, die dann richtig auch beunruhigt waren, oder das hat sie schon irgendwo getriggert und gekratzt, dass sie zum Beispiel eine Predigt von der KI erstellen ließen. Je nachdem ist man auch unterwältigt, muss man auch sagen. Dann denkt man auch, mein Gott, das kann ich so nie bringen. Aber die Person, die mir das erzählt hat, die hat da ihre bisherigen Predigten hochgeladen und dann der KI den Auftrag gegeben, zu einem bestimmten Text oder Thema eine Predigt zu verfassen im eigenen Duktus, und war von dem Ergebnis derart angetan, dass jetzt diese Pfarrperson gesagt hat, ich konnte mich von dieser KI-Vorlage gar nicht mehr lösen, weil die war so gut, ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwie einen eigenen Anlauf zu wagen, weil die Spur von der KI schon so vorgegeben war. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich mich irgendwie mit Interviewfragen abgemüht habe und gedacht habe, ja, man könnte so oder so antworten, und dann komme ich auf die Idee, ja, ich könnte ja mal die KI fragen, wie würdest du an meiner Stelle antworten, und fand die Antworten derart überzeugend, dass ich die dann mehr oder weniger übernommen habe. Und das fühlt sich natürlich dann, einerseits fühlt es sich geil an, weil man wahnsinnig viel Zeit gespart hat, und andererseits denkt man dann, naja, das macht mich jetzt aber doch irgendwie auch ein bisschen überflüssig so.
Ja, und dieses Überflüssigwerden hat ja noch eine zweite Seite. Wenn man das zu oft tut und zu lange tut, dass man KI für sich Antworten entwerfen lässt oder für Brainstorming sie einsetzt oder sie aus Stichworten ganze Texte entwerfen lässt etc., dann verliert man ja ziemlich rasch auch die Fähigkeit, das selbst zu tun.
Yeah.
Es ist ja doch so in einer gewissen Weise ein Muskel, den man trainiert hat über Jahre, selbst Texte zu schreiben, Gedanken prägnant zu fassen und auf Papier zu bringen. Und jetzt ist da diese bequeme Abkürzung, und jedes Mal, wo du die bequeme Abkürzung nimmst, verpasst du ja eigentlich ein Training.
Ja, ja.
Und das bedeutet ja dann auch, also sogar wenn KI irgendwann wegfallen sollte, was ich wirklich nicht glaube, aber jetzt nur als Mindgame, wären wir überhaupt noch so trainiert und könnten wir das noch so gut, wie wir das früher konnten?
Ja, ja. Also ich habe das ganz praktisch jetzt mehrmals erlebt, wenn ich mir vorgenommen habe, der Effizienz wegen von Anfang an auf KI zurückzugreifen und irgendwie einen Text zu schreiben oder schreiben zu lassen von der KI und den dann zu überarbeiten, dass ich quasi, weil ich schon früh im Prozess so abgebogen bin in Richtung KI-Hilfe in Anspruch nehmen, dass ich dann, wenn ich bei einem, dass ich dann jeden zweiten Satz, den die KI dann ausgespuckt hat, da dachte ich dann, nee, also ganz so passt es nicht. Und anstatt, dass ich dann selber, ich meine, ich habe mein Leben lang Texte selber geschrieben und tausende von Seiten.
Du hast einfach weiter gepromptet dann,
ich habe gepromptet wie blöd und gesagt, gib mir 10 Varianten für diesen Satz, ohne den Begriff XY zu benutzen, weil der im Vorsatz schon vorkam und so. Und dann kommen 10 Varianten und du vergleichst die, wie wenn ich nicht imstande wäre, selber einen Satz zu formulieren. Und das ist, also, das ist ganz eigentümlich, dass ich mich dann, das ist mir jetzt mehrmals schon passiert, dass ich mich davon gar nicht lösen konnte. Und wenn man natürlich sich in eine so systematische Abhängigkeit von KI-Hilfe begibt, dann ist die Angst natürlich auch berechtigt, irgendwann von der KI ersetzt zu werden, weil dann hat ja die KI eigentlich sowieso schon eigentlich die ganze Arbeit geleistet.
Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei unseren Jobs jetzt, dass wir relativ schnell Resultate produzieren können mit KI, ohne dass echte eigene Bildungsprozesse stattfinden.
Ja.
Also wenn du dich stundenlang, vielleicht auch über Tage mit einem Thema beschäftigst für einen Vortrag, das hin und her wälzt, beim Joggen drüber nachdenkst etc., dann setzt sich das irgendwann und wird so wie zu einem eigenen Teil deines Denkens.
Ja.
Und das vergisst du auch nicht mehr. Aber Dinge, die man mit KI produziert, sind zwar sehr schnell produziert, aber auch sehr schnell wieder vergessen.
Ja, ja.
Also so geht's mir mindestens, dass ich bei Texten, wo ich KI stark eingesetzt habe, und ich meine jetzt nicht für den Gedankengang, weißt du, so insgesamt, sondern wo ich dann wirklich gedacht habe, ja, das wäre doch jetzt schön, wenn es mir hier die Arbeit abnimmt und diesen Übergang formuliert oder so, dass ich merke, das habe ich nicht in selber Weise präsent, wie etwas, was ich mir selbst erarbeitet und formuliert habe.
Weil ich ja da auch ich bin ja dann auch nicht in der gleichen Weise drin in dieser Arbeit. Also ich bin, wenn ich etwas durchdenke und durcharbeite und zu einer eigenen Formulierung gelange, dann habe ich das ganz anders verinnerlicht, als wenn ich eine Frage eingebe, mir das Resultat ausspucken lasse und das dann einfach nachvollziehe und finde, ah ja, das macht Sinn, das ist gut, gut formuliert, besser als ich es hätte formulieren können, weg damit, dann ist klar, dass das ist dann natürlich viel weniger nachhaltig.
Ja.
Aber dein Phänomen, das du auch in dem Blogbeitrag geschrieben hast, das geht ein Stück weit noch tiefer, oder? Es geht nicht nur so um die Frage, wo nimmt mir KI Dinge ab, in einem Maß, dass dann die Frage weckt, ja, wie sehr braucht es jetzt meinen Input noch, sondern wirklich eine noch existenziellere Angst, eigentlich ersetzt zu werden oder überflüssig zu werden mit dem, was man selber als Person einbringen konnte in seine Arbeit.
Und ich glaube wirklich in einem ganzheitlichen Sinn einbringen konnte, oder? Wir haben uns mindestens im Dienstleistungszeitalter sehr stark daran gewöhnt, uns mit unserer Arbeit zu identifizieren. Mhm. Wir sind alle kleine Projektmanagerinnen und Manager geworden. Wir identifizieren uns mit den Blogs, die wir schreiben, mit den Podcasts, die wir machen, mit den Projekten, die wir mitgestalten. Sehr, sehr weitgehend, vielleicht weitgehender, als das zu irgendeiner Zeit je der Fall war, wenn wir jetzt nicht über Schriftsteller oder Schriftstellerinnen sprechen.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Also das heißt, wir sind so ein bisschen zu Menschen geworden, die sich vielleicht, würde man das geschichtlich so sagen, fast überidentifizieren mit ihrer Arbeit, ja, mit dem, was sie tun. Und ich glaube, deswegen ist es auch eine natürliche Reaktion, dass so dieses die erste Reaktion auf KI darin bestand, dass man gesagt hat, ja, also die wird uns nicht ersetzen können, weil echte Kreativität braucht immer Menschen. Oder sie kann keine Empathie empfinden, das ist keine echte Intelligenz, sie hat keine wirkliche Welterfahrung, sie wird uns doch nicht ersetzen können.
Ja, ja.
Und man muss leider heute sagen, ja, das siehst du aber den Resultaten nicht an.
Ja,
und du siehst es den Resultaten immer weniger an. Und manchmal, wenn man eine E-Mail kriegt, die wirklich so ein bisschen wie Streaming of Consciousness mäßig geschrieben ist, denkt man, also mir geht das so, denke ich, hey, hättest du wenigstens den Anstand gehabt, das kurz durch eine KI zu lassen, dann würde ich jetzt verstehen, was du von mir willst. Und ja, tatsächlich tue ich das dann selbst auch.
Ja.
Also dann kopiere ich diese E-Mail in mein GPT rein und sage, okay, was hat das mit mir zu tun, was muss ich wissen?
Ja, ja.
Und das ist irgendwie, ja, glaube ich, aber es war wirklich so die erste Reaktion, nein, das, was ich tue, ist wichtig und ich muss jetzt etwas finden in dieser Tätigkeit, was macht, dass ich nicht ersetzbar bin, dass niemand mir das wegnehmen kann. Und nochmal, gell, da geht's ganz oft um Wissensarbeit, um kreative Prozesse beim Schreiben oder Sprechen etc. Das ist kein Problem, was eine Physiotherapeutin haben muss oder ein Coiffeur.
Ja, oder weil, auch Handwerker.
Die, ja, genau, also, oder Handwerker, oder? Weil die wirklich etwas in der Welt herstellen.
Ja, ja.
Aber für Berufszweige, die jetzt vor allem mit Daten, mit Sätzen, mit Texten arbeiten, ist es tatsächlich etwas, was an dem rückt, was sie eigentlich geleistet und getan haben.
Ja, und ich glaube, die Beobachtung ist schon berechtigt, dass wie das in früheren Zeiten war, fällt mir schwer zu beurteilen, aber dass wir auf jeden Fall in unserer Arbeitsgesellschaft sehr, sehr stark uns selber identifizieren über unsere Arbeit, über unseren Job und auch andere zumindest dazu neigen, andere darüber zu definieren, dass man irgendwo, wenn du eben bei einer Cocktailparty oder wo auch immer mit Leuten in Smalltalk trittst, wenn man die Wettersituation mal abgefrühstückt hat, dann kommt es dann ziemlich bald darauf, ja, was machst du eigentlich? Was,
ja,
bist,
genau,
du, was bist du vom Beruf?
Das meint ist ja man sogar dann? Ziemlich oft eine der ersten,
ja, ja,
Fragen.
Genau.
Oder wenn man sich vorstellt, dass man sagt, und was machst du so? Und damit meint man ja nicht, ja, heute Morgen eine Dreiviertelstunde Yoga, dann habe ich ein bisschen was gelesen.
Ja.
Also, sondern es geht ja darum, was ist dein Beruf?
Ja, ja.
Und das hat ja immer so eine Art Gütesiegel, quasi jemand Externes bezahlt dieser Person Geld dafür, dass sie dieses oder jenes,
ja,
tut.
Ja.
Also kann die nicht ganz vom Karren gefallen sein.
Ja, und ja, genau. Und es ist aber auch verrückt, was dann passiert, wenn Leute diese Frage beantworten, wie schnell man dann irgendwo Leute auch kategorisiert oder in einer Schublade drin hat. Also auch im positiven Sinne, dass wenn jemand sagt, ja, ich bin, keine Ahnung, jetzt in meiner Welt, wenn jemand sagt, ja, ich bin Professor für Philosophie oder ich bin Herzchirurg oder, ja, irgendwie so, oder ich bin Anwältin und so, dann denke ich, ach, spannend und so, erzähl mal und so. Und je nachdem gibt es dann aber Berufe, wo ich dann vielleicht denke, oh ja gut, also suchen wir ein anderes Thema. Entweder weil ich davon nichts verstehe oder weil ich irgendwo vielleicht das Gefühl habe, dass das bietet jetzt nicht viel Gesprächsstoff oder das,
ja,
das
sind
geht
ja
an meiner
Labels,
Welt vorbei.
Die dann überhaupt nicht zutreffen, ja, oder? Also wenn jetzt jemand sagt, dass er im Finanzbereich arbeitet, steht sofort so ein Bild, dass man denkt, ah, die Person kann gut mit Geld umgehen. Wahrscheinlich hat sie viel Geld.
Ja, ja.
Wahrscheinlich hat die viele Möglichkeiten, interessante Reisen zu unternehmen etc.
Ja, ja.
Und bei Licht betrachtet ist es ja nicht mal rational, diese Unterstellung, weil also gerade der Finanzsektor ist in den letzten Jahren gar nicht unbedingt gut mit Geld umgegangen.
Ja, ja.
Oder?
Ja,
und ich kann mich an wenig interessante Podcasts erinnern, wo Menschen aus der Finanzwelt etwas über interessante Weltreisen erzählt haben, die sie gemacht haben. Weißt du, also
ja,
aber trotzdem sind das solche Labels und Berufe sind wie Abkürzungen, um zu sagen, ich bin ein Versprechen, das über das hinausgeht, was du jetzt gerade von mir siehst.
Ja, ja.
Ich bin approved.
Ich meine, mir kommt gerade die Idee, es wäre natürlich spannend, in Smalltalk-Situationen eben den Smalltalk zu durchbrechen, indem man Leute gar nicht erst fragt, was arbeitest du so, sondern fragt, was beschäftigt dich im Moment oder womit setzt du dich gedanklich auseinander oder so. Nur hat das dann auch etwas Indiskretes?
Ja, also dann hast du auch das Gefühl, dass du jetzt bei Hotel Matze sitzt.
Ja, oder? Ja, genau.
Also,
ja, klar. Nee, aber deshalb, das ist ja auch ein Grund, weshalb man nach dem Beruf fragt, ist schon auch, der Beruf ist in aller Regel nicht Privates. Also die wenigsten würden dann sagen, ja, darüber, ja,
darüber
möchte
kann
ich jetzt
nicht sprechen. Und also wenn das jemand sagen würde, würde man denken, oh.
Ja, okay, das ist, genau, da ist irgendwas im Argen. Also das ist eine unverfängliche Frage, weil das irgendwie zur offiziellen Persona dazugehört. Hingegen die wirklich interessanten Dinge, also ich denke jetzt, du hast Finanzleute erwähnt, ich kenne jemanden, der in der Geschäftsleitung einer Bank gearbeitet hat, da würde man jetzt, wenn man mit ihm nur über seinen Beruf ins Gespräch kommt, eigentlich wenig richtig Spannendes erfahren. Wenn man dann aber weiß, dass die Person sich den Wecker um 4:30 morgens gestellt hat, über Jahre hinweg, um die ersten anderthalb Stunden des Tages theologische und philosophische Literatur zu lesen und der sich eine Bildung angeeignet hat und Themen bewegt hat, die eigentlich an seinem Beruf zuerst einmal weit vorbeigehen, er aber immer auch fand, dass das mit dem Finanzwesen eben doch sehr viel zu tun hat und das verbinden wollte. Das ist eigentlich das Spannende, aber darauf kommst du nicht, wenn du fragst, wer ist dein Arbeitgeber,
weißt du? Ja, und ganz häufig machen Menschen Dinge, die wahnsinnig interessant sind, gerade eher freiwillig oder ehrenamtlich. Also jetzt Leute, die zum Beispiel lange eine Kirchgemeinde leiten oder die sich in einem Schulkreis engagieren, die machen darin Erfahrungen und Beobachtungen, die oft sehr viel spannender sind, als wenn wir erzählen, was wir gerade beruflich tun, wenn man ehrlich ist. Oder?
Ja, es eben. Und das gilt auch für Berufe, die jetzt nicht so im allerhöchsten Ansehen stehen. Also wenn jemand sagt, ich bin Friseur oder Friseuse, dann würde es sich oft lohnen.
Muss ich jetzt wirklich zugeben, das ist jetzt wirklich ein Beruf, der mich immer sehr interessiert.
Ja.
Weil ich immer das Gefühl habe, du bist das ja dann meistens so für einen bestimmten Kundenkreis. Du hast ja irgendetwas, was dich dabei antreibt. Und du führst ganz, ganz viele Gespräche mit diesen Menschen. Und das finde ich immer super spannend.
Weil ich kenne mehrere, die diesen Beruf ausüben. Und das sind in aller Regel hochinteressante Personen, die erzählen können über Menschen und die Einblicke haben in Biografien. Weil die halt, das sind oft sehr, sehr empathische, beziehungsorientierte Leute, die halt mit den Leuten während dem Frisieren einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nach Komplexität der Frisur, wirklich die tiefsten Gespräche und die Leute, die schütten teilweise ihr Herz aus und was die für Einblicke kriegen in verschiedene Biografien, das ist hochfaszinierend.
Ja. Oder die kriegen natürlich dann zum Teil auch seismografisch Dinge mit, die dann echt auch einen Beobachtungswert haben für das, was in der Gesellschaft insgesamt gerade so läuft. Ja. Und trotzdem ist es so, dass eine Arbeit, eine Jobbezeichnung, eine berufliche Stellung irgendwie so verdichtet Auskunft gibt über Einkommensstatus, soziale Kontakte, die eine Person haben könnte.
Lebenswelt, Milieu.
Genau, ob die sich vielleicht durchbeißen kann. Also bei mir ist das immer so, wenn jemand sagt, Medizin studiert, denke ich, du hattest mehr Sitzfleisch als ich. Also weißt du, so, das sind so Dinge, wo wir vermeintlich Punkte sammeln, die dann eine ganze Identität irgendwo festlegen und ausmachen. Und das ist so eine Frage auch an dich. Also wenn man jetzt sagt, Fear of Becoming Obsolete, Ja, was würdest du als Manu Schmid, als Person, als Persönlichkeit verlieren? Was würde dir fehlen, wenn du deinen Beruf morgen so nicht mehr ausüben könntest? Wenn wir jetzt sagen würden, ja, du leitest noch das Projekt, alle Ethiktexte, die wir haben, verschiedene Lexika, alle gut hochladen, tollen GPT einrichten und dann bedient das von jetzt an ein Assistent. Und Manu, vielen Dank dafür, aber du wirst nicht mehr gebraucht.
Ja, also das Problem hätte für mich zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die existenzielle, finanzielle Seite. Wenn man die jetzt, um das ein bisschen schärfer zu stellen, wenn man die jetzt gerade ausschalten würde und sagen würde, du kriegst dein Einkommen weiter und brauchst dir um deine Überleben und das Überleben deiner Familie keine Sorgen zu machen, dann würde ich immer noch sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sagen muss, todunglücklich, aber ich wäre zutiefst verunsichert, wenn ich nicht mehr mit meinen Gaben wuchern könnte und dieses Feedback auch kriege von meiner Arbeit und von dem, was daraus entsteht, irgendwie einen Beitrag leisten zu können, einen Unterschied zu machen. Ich glaube, das würde mir zutiefst fehlen. Noch krasser ist für mich dann allerdings das Gedankenexperiment, wenn ich nicht einmal mehr imstande wäre, das zu tun, was ich jetzt tue oder die Qualitäten auszuspielen. Also ich hatte immer, wenn es etwas gibt, was mir am meisten Angst macht im Blick auf Beeinträchtigungen, das war immer, wenn ich irgendwie meine kognitiven Fähigkeiten verlieren würde. Also ich habe, das ist für mich eine wesentlich schlimmere Vorstellung, jetzt zum Beispiel durch einen Unfall oder durch eine Demenz oder irgendwie so meine Fähigkeit nachzudenken, zu reflektieren und mich auszudrücken, wenn die eingeschränkt würde. Das ist für mich eine viel schlimmere Vorstellung als jetzt zum Beispiel beide Beine zu verlieren oder irgendwie so. Das hat mir, wenn ich, das erlebe ich jetzt mit meinem Vater, der Demenz erkrankt ist, das beelendet mich wahnsinnig, auch sonst, wenn ich das mitkriege, wie wenn Menschen ihre kognitiven Fähigkeiten einbüßen, das würde mich jetzt, ich glaube, wirklich in eine tiefe, tiefe Identitätskrise stürzen.
Ja, aber weißt du, ich würde da jetzt wirklich gerne unterscheiden, weil mir jetzt vorzustellen, dass ich geistig nicht mehr in der Lage wäre, Bücher, die ich mag, zu lesen und zu verstehen und drüber zu sprechen, zum Beispiel. Das wäre für mich untrennbar damit verbunden, dass ich auch eine andere Person wäre.
Ja.
Ich würde mich auch nicht mehr in derselben Art und Weise verstehen. Was ich aber noch viel krasser finde, ist, dass wenn wir von dieser Angst, obsolet zu werden, sprechen, das ja sehr stark auf bezahlte Berufe zurückführen. Ich meine, keine KI wird uns abnehmen, dass wir die Eltern unserer Kinder sind. Keine KI wird uns abnehmen, dass wir Nachbarn sind. Sie wird uns auch nicht abnehmen, dass wir ein bestimmtes Amt in einem Verein oder einer Kirchgemeinde oder irgendetwas haben, wo wir uns einsetzen. Und trotzdem glaube ich, dass wir, die meisten von uns jedenfalls, so unter Bedingungen leben, wo das, was wir als bezahlte Arbeit haben, ganz viel über unseren Wert aussagt. Und es sind nicht die Tätigkeiten, die wir dort ausüben, die das tun, weil jemand, der zum Beispiel die ganze Familie zu Hause managt und keiner bezahlten Arbeit nachgeht, vielleicht noch ein Ehrenamt hat vielleicht viel komplexere Aufgaben zu bewältigen, viel schwierigere und interessantere Situationen zu handeln und trotzdem genießt das ja niemals dieselbe Anerkennung oder Wertschätzung in unserer Gesellschaft wie das, was die bezahlte Arbeit ist.
Ja.
Und das finde ich total seltsam eigentlich, dass wir hier etwas haben, was man, also früher hätte man doch gesagt, ich arbeite, um zu leben. Und heute ist dieses Leben und das, was ich selbst bin, so stark durch meine Arbeitstätigkeit definiert, dass ich mich nicht drüber freue, dass mir diese Arbeit abgenommen wird, dass es Aufgaben gibt, die wegfallen, sondern dass es mich in Angst versetzt. Das finde ich auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene wirklich spannend.
Ja, aber kann man da nicht, vielleicht muss man da nochmal unterscheiden. Ich denke, es gehört doch zum Menschsein, nach meinem Verständnis gehört es zum Menschsein dazu, irgendwie einen, einen Unterschied zu machen in seiner Welt, mit seinen Gaben oder mit seinen Leidenschaften irgendwie wuchern zu können, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Das ist ja,
war ja, ja das auch machen die, wir doch auch zu Hause als Mütter und
genau,
Väter.
Genau, genau. Ja. Klar, aber das ist ja auch die Diskussion, die im Blick auf dieses bedingungslose Grundeinkommen, das von verschiedener Seite immer wieder politisch auch gefordert wird, da ist die Diskussion ja auch immer wieder aufgebrochen. Ja, was würden denn Menschen machen, wenn sie es nicht mehr existenziell nötig hätten, Erwerbsarbeit nachzugehen? Und die eine eher pessimistische Menschensicht, die würde dann sagen, ja, dann liegen die Leute faul herum und lassen sich vom Vater Staat finanzieren, bis das System kollabiert. Und eine optimistischere Anthropologie, die ich inzwischen sehr teilen würde, die sagt, nein, es liegt eigentlich im Interesse, natürlich gibt es pathologische Formen, gibt es auch Ausnahmen, aber es liegt eigentlich im Interesse des Menschen im Normalfall, etwas irgendwie kreativ, konstruktiv etwas beitragen zu wollen, sozial, empathisch etwas beizutragen. Und das heißt, wenn man das jetzt gefährdet sieht, den Beitrag, den man zur Gesellschaft leistet oder den man, das, was man kreativ gestalterisch einbringen kann in diese Welt, wenn man das gefährdet sieht und das Gefühl hat, das wird überflüssig oder damit werde ich überflüssig, dann berührt das natürlich auch, weißt du, nicht nur über diese gesellschaftliche Konvention, dass wir Leute über ihren Job definieren, sondern auch über eine ganz tiefe Identitätskonstruktion. Verliert man da etwas ganz Wesentliches, wenn man überflüssig wird?
Schon, oder? Aber warum hängt das mit der bezahlten Arbeit zusammen? Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, das mir selbst so passiert ist. Und das hängt mit dir zusammen. Du hast hier angefangen zu arbeiten.
Ja.
Und ab diesem Moment war ich nicht mehr Leiter Theologie und Ethik und Kommunikation, sondern ich war Leiter Kommunikation.
Ja.
Und ich habe wirklich besorgte Kolleginnen und Freundinnen und Freunde gehabt, die gefragt haben, oh, ist irgendwas passiert? Warum hast du diesen Posten nicht mehr? Was ist denn los und so? Und du weißt jetzt aus der Innenperspektive, ich lüge nicht, oder? Mir war das sehr recht, dass wir das aufteilen konnten. Für mich war das eine sehr willkommene Arbeitsteilung, auch eine sinnvolle Entlastung. Und ich habe mich auch wirklich darauf gefreut, jetzt mehr Zeit zu haben für das, was ich im Bereich Kommunikation tun muss und auch noch lernen muss.
Ja, es war kein Putschversuch meinerseits. Was
Nein, und zwar auch keine Degradierung oder irgendetwas.
Ja.
Aber das, was dann letztendlich diese Nachfragen beruhigt hat, war nicht, dass ich gesagt habe, ah, das macht mir übrigens total Spaß, dass ich das jetzt machen kann, sondern es war immer dieser kleine Zusatz, weißt du, ich bleibe ja in der Geschäftsleitung und wir haben einfach Aufgaben anders aufgeteilt. Mhm. Und dann war, okay, also der Status ist nicht unmittelbar betroffen, gefährdet, es ist ihm nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Oder? Und da denke ich, ja, es ist ja dann eben primär nicht das Interesse, ob jemand das tut, was er oder sie gerne tut oder worin er oder sie aufgeht. Dann ist die Frage, kannst du deinen Status halten oder verlierst du ihn? Ist der jetzt bedroht? Und ich glaube, das ist das Neue an KI, dass wir uns bis jetzt gewohnt waren, dass durch Entwicklungen im technologischen Bereich eher Jobs weggefallen sind, die, ich sage jetzt mal, ja, halt leicht zu automatisieren waren, wo man Handgriffe ablösen konnte durch Maschinen, wo man Arbeitskraft durch Maschinen ersetzen konnte, etc. Und jetzt stehen wir an so einer Schwelle, wo gedankliche Leistung, wo das, was man vermeintlich kreativ erschaffen kann, plötzlich viel schneller, viel zentraler, viel vernetzter und in vielen Fällen auch genauer erledigt werden kann.
Ja.
Und natürlich viel günstiger. Und ich glaube, das ist das Neue daran, dass es uns jetzt betrifft. Oder es betrifft jetzt nicht die Handwerkerinnen und Handwerker primär.
Ja.
Und deswegen, weißt du, kaufe ich dir das nicht ganz ab, dass es nur darum geht, dass man merken möchte, gebraucht zu werden, sondern wir haben uns irgendwo darüber verständigt, dass man einen sozialen Status über Beruf, Anstellung, berufliche Stellung definiert und das, was mit dieser Fear of Becoming Obsolete einhergeht, ist eigentlich die Angst vor einem möglichen Statusverlust. Das wäre meine Gegenthese.
Ja, okay. Also dann, das ist jetzt vielleicht eine wichtige Differenzierung, wenn man die Angst darauf bezieht, dann sind Berufe nicht unbedingt davon betroffen, die jetzt vom Status her nicht so viel für die Arbeitnehmer abwerfen oder die man jetzt nicht
oder die Status anders regeln. Also es gibt ja auch ein Berufsethos unter Handwerkerinnen und Handwerkern, die sagen, ich höre nicht auf, wenn ich müde bin, sondern wenn ich fertig bin und wir haben alles noch erledigt und das hält dann auch 10 Jahre, weißt du so. Die haben ja eigene Maßstäbe für ihren Berufsstolz, die aber nicht darauf abziehen, dass sie sagen, ich kann etwas leisten, was kein Computer dieser Welt tun könnte.
Ja.
Ich glaube, das ist das Neue.
Mhm. Ja, ich überlege mir jetzt nur, ich glaube, es ist eben schlussendlich ein sehr vielschichtiges Phänomen, weil wenn du jetzt das sehr stark von diesem Statusdenken her definierst, diese Fear of becoming obsolete, diese Angst, überflüssig zu werden, im Sinne von die Angst, dass das, was ich beruflich bisher getan habe und auch meinen Status definiert hat und auch meine Identität mitkonstruiert hat, dass das überflüssig wird, das ist nochmal eine andere Form der Angst, als wenn man einfach seine Wirksamkeit in der Gesellschaft, seine Fähigkeit, einen Unterschied zu machen mit seinen Begabungen und so, wenn man das gefährdet sieht. Weißt du, weil es ist ja leicht, sich vorzustellen, dass auch Menschen, die unbezahlte Care-Arbeit verrichten, also das ist ja auch ein tatsächliches Phänomen, dass es Leute gibt, die sich in einer Art und Weise auch investieren in die Pflege anderer Personen, ja, genau, zum Beispiel.
Aber kriegen sie dafür ähnliche Anerkennung wie ein Bankdirektor?
Nein, eben, meistens ist das ja
das, das ist doch ist der das Unterschied, Problem. Nicht die Komplexität der genau. Aufgabe, nicht der Workload.
Sie kriegen sehr wenig Anerkennung, genau. Oft sogar sind das gering geschätzte Tätigkeiten, so quasi, du hast keinen Job, im Sinne von, dir bezahlt keiner ein Gehalt, ergo ist das irgendwie unter Freizeitbeschäftigung abzuhaken, aber es gibt ja, ich will nur sagen, es gibt auch unter Menschen, deren ganzer Alltag von Care-Arbeit aufgezehrt wird, gibt es ja auch eine Angst, überflüssig zu werden, beziehungsweise es gibt ja das Phänomen, dass Leute, die zum Beispiel gerade Partner, die ihren Ehepartner pflegen bis zum Tod, dass sie nachher in eine massive Sinn- und Identitätskrise stürzen, weil sie über Jahre hinweg auch ganz viel von dem, was sie selber sind und was sie ausmacht, eigentlich definiert haben über die Pflege für diesen Menschen. Ja. Das ist aber nicht, das ist ein anderes Phänomen.
Das würde ich aber auch sagen. Ja. Ich würde sagen, wenn es wirklich darum geht, dass wir eine Tätigkeit finden, die wir sinnvoll finden und jetzt merken wir, dass diese Tätigkeit vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Dann wäre ja das Rationale, darauf zu vertrauen, dass man eine nächste Tätigkeit findet, die man auch sinnvoll findet.
Ja.
Im Bereich Freizeit würde man sagen, wenn ich dieses Hobby nicht mehr ausüben kann, ist es vielleicht schmerzhaft, ich suche mir ein neues Hobby. Aber genau so gehen wir ja beruflich eigentlich nicht vor. Sondern da ist es irgendwie so, ja, wir haben eine lange Ausbildung gemacht, jetzt stehen wir da, wo wir sind, weißt du, so quasi. Und jetzt ist dieser Status bedroht. Und ich glaube, das ist das eigentlich Entlarvende daran, dass man sagen muss, es ist letztendlich eine total ökonomische Logik, die darüber entscheidet, ob wir nützlich sind oder unnützlich. Es ist eben nicht eine Logik, die aus der Aufgabe selbst kommt. Nicht aus dem, was wir produzieren oder was wir leisten oder was wir tun, sondern wirklich aus dem Status, der einem dann ökonomisch zufällt, aus der Sicherheit, die man daraus auch gewinnt. Ich glaube, das kann man wirklich an diesem Beispiel halt extrem gut zeigen, weil es jetzt eine andere Gruppe betrifft, als es sonst immer betroffen hat.
Ja.
Und die Gruppe reagiert sehr wehleidig darauf.
Ja.
Und deswegen, oder bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, dass wir das Ganze einfach nur so quasi als Identitätsfrage, ja, ich kann mich doch gar nicht davon abstrahieren, dass ich einen bestimmten Beruf und bestimmte Interessen habe, weißt du, so löst, sondern würden wir das, was wir tun, auch dann noch tun, wenn es einfach freiwilligen Arbeit wäre, niemand etwas dafür bezahlen würde, aber wir wären mit einer Rente gesichert. Ich weiß es nicht, ob wir das tun
würden. Ja,
Also, und das ist, glaube ich, so wie das Gegenbild, was es dazu gibt, wenn man das jetzt philosophisch oder religiös oder geschichtlich aufbechern will, dann ist es ja eigentlich die Vorstellung, dass der Ort, wo wir ruhen, der Ort, wo wir nichts tun müssen, wo wir nichts leisten sollen, sondern wo wir Pause machen, dass das eigentlich der große Zielpunkt ist. Also Schöpfungsgeschichte endet mit dem Sabbat, oder? Ja. Und am Schluss steht diese Ruhe, das Genießen, das Betrachten können, das sich daran erfreuen, das Innehalten. Und das ist ja gerade nicht das, wo wir sagen würden, ja, das ist wirklich toll. Sondern wenn wir das tun, dann müssen wir Urlaube machen, in denen wir etwas Besonderes erleben. Mhm. Wir müssen Urlaube machen, die uns Erholung verschaffen von dem strengen Alltag, den wir hatten. Und wir müssen zeigen, dass wir danach wieder leistungsfähig sind und performen können.
Ja, ja. Also das ist die Gefahr. Das ist jetzt auch das, ich sag mal, das konstruktive Moment in dieser Frage nach dieser Angst, überflüssig zu werden, dass man sich fragen kann, ja, was macht uns denn zutiefst aus und wo zeigt diese Phobo, diese Fear of Becoming Obsolete, wo zeigt die auch ein Stück weit eine fragwürdige gesellschaftliche Entwicklung an oder eine fragwürdige Selbstkonstruktion, in der alles, was wir sind, also alles, was wir tun und was wir sind, einer Zweckrationalität, so einer Ökonomisierung unterworfen wird, dass man dann existenziell in Frage gestellt sich fühlt, wenn die KI uns überholt oder uns eben, was heißt denn uns überflüssig macht? Wir fühlen uns überflüssig gemacht, weil wir vielleicht zu viel von unserem Selbstverständnis an dieser gesellschaftlichen Konstruktion von Status und Belohnung durch Beruf festmachen. Und du hast jetzt den Sabbat eingebracht als quasi als Gegenprogramm oder so als eine Standarte, die errichtet wird für die Bedeutung des Menschen oder für die Bedeutung unseres Lebens jenseits der Frage, was wir jetzt gesellschaftlich abwerfen und welchen Status man uns zubilligt. Das könnte quasi da könnte die Kirche quasi als Garantin für diesen Wert aufstehen und Gottesdienste oder überhaupt die Pflege des Sonntags könnte zu einem Akt des Widerstandes werden gegen diese Ökonomisierung unseres Lebens, die uns dann fundamental in Frage stellt, wenn die KI unsere Arbeit überflüssig macht.
Ja, und ich glaube, es ist am Schluss eigentlich egal, ob man jetzt aus humanistischen Gründen Menschenrechte toll findet oder ob man ein christliches Menschenbild hat. Es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass ein Mensch per se nicht nützlich ist. Also Kant hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, ja, was einen Wert hat, hat einen Preis, oder? Also dann kann ich den Wert in einem Preis ausdrücken. Mhm. Und als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin hast du tatsächlich einen Preis. Mhm. Ja, weil du ein gewisses Wertversprechen für ein Unternehmen, für ein Projekt mitbringst.
Es ist ein Deal.
Und da gibt es wertvollere und weniger wertvolle Arbeitskräfte. Aber es gibt natürlich nicht wertvollere und weniger wertvolle Menschen, weil diese Menschen eben keinen Preis haben, sondern eine Würde. Das wäre quasi die einfache Idee.
Ja.
Und das, was wir jetzt ständig tun, ist eigentlich, dass wir uns nach Anerkennung sehnen. Und zwar nach Anerkennung dessen, wer wir sind, abseits von dem, was wir leisten und tun, aber das die ganze Zeit in der Währung von Wert und Preis auszudrücken versuchen. Also dass wir ständig versuchen zu sagen, ja, das kann KI zwar übernehmen, aber sie wird mich dort und dort nicht ersetzen können. Also es ist so ein Rückzugsgefecht, wo man quasi zum Lückenbüßer Mensch wird. Uns bleiben dann noch die Lücken, die KI und Robotik noch nicht gestopft haben. Ganz ähnlich, wie das dem lieben Gott passiert ist, mit dem Lückenbüßer Gott. Ja. Ja, also okay, er macht das nicht selbst mit den Blitzen, aber er ist derjenige, der uns tröstet, wenn wir Angst haben. Weißt du, so ein bisschen dieser Lückenbüßer Gott, den man in der Theologiegeschichte ein paar Jahrhunderte ausprobiert hat. Ich glaube, dasselbe machen wir jetzt mit dem Menschen.
Ja,
und zwar deswegen, weil wir nicht zwischen Wesen und Würde und zwischen Funktion und Wert unterscheiden.
Ja. Ja, und die Luft wird immer dünner. Jetzt natürlich mit den Errungenschaften künstlicher Intelligenz. Es ist witzig, ich habe in der Vorbereitung einen Blogbeitrag gefunden, der sich mit dieser Phobo beschäftigt. Und das ist natürlich im Arbeitskontext, wie wollte der Blogbeitrag antworten auf die Frage, wie überwinde ich diese Furcht, überflüssig zu werden an meiner Arbeitsstelle? Und die Tipps waren dann quasi, du musst unbedingt up to date bleiben mit der neuesten Technologie. Du musst quasi die Nase vorn behalten im Blick auf die Entwicklung der KI und du musst Eigenschaften ausbilden, welche die KI nicht reproduzieren kann. Und das klingt im Arbeitskontext zunächst, sind das vielleicht nicht die dümmsten Tipps, die man weitergeben kann, aber im Blick auf diese existenzielle Angst ist das natürlich, wird man hier in ein Rat Race geschickt, wo du eigentlich verzweifelt versuchst, dir irgendeinen USP noch zu sichern gegenüber der künstlichen Intelligenz und wo du in ein Wettrennen eintrittst mit den technischen Errungenschaften, um dieser Angst entgegenzusteuern, überflüssig zu werden. Und das ist ein verzweifelter Überlebenskampf dann. Und das kann nicht die Lösung sein, weil in dieser Rechnung noch immer Mensch und Maschine auf derselben Ebene verhandelt werden. Und das war ja das Witzige, als wir uns unterhalten haben über diese KI-Leitlinien, an denen ich die letzten Monate gearbeitet habe, und da haben wir als in einem ökumenischen Team, und da haben wir die erste Leitlinie, haben wir den Titel so formuliert: Der Mensch ist mehr als jede Maschine. Und irgendwas hat mich immer ein bisschen gekratzt an diesem Statement. In dem Folgesatz habe ich dann formuliert: Menschen haben eine einzigartige Würde, die nicht auf Leistung oder Nutzen beruht, sondern auf der Zuwendung Gottes. Und deshalb stehen Menschen außer Konkurrenz zu allen technischen Errungenschaften. Und ich habe dann in allerletzter Sekunde habe ich dann den Titel noch nach dem Gespräch mit dir auch geändert auf: Menschen sind etwas anderes als Maschinen. Weil wenn wir sagen, Menschen sind mehr als Maschinen, dann machen wir wieder diese Rechnung auf derselben Ebene auf. Je mehr Mensch, desto weniger Maschine und umgekehrt. Und dann sind wir in diesem Konkurrenzkampf drin. Ja. Und das, was dein Statement für die Würde war, ja jetzt eigentlich ein Statement dafür, das nicht auf derselben Ebene zu verrechnen.
Genau. Also ich biete dir mal einen Vorschlag an, wie man das unterscheiden könnte. Ich würde sagen, es gibt Dinge, die sind praktisch. Und die werden daran gemessen, ob sie nützlich sind oder nicht. Zum Beispiel eine Regenjacke kann praktisch sein, nämlich dann, wenn sie platzsparend versorgt werden kann, rasch trocknet und mich trocken hält. Dann ist sie praktisch und es ist eine nützliche Regenjacke und vielleicht kaufe ich sie mir zu einem bestimmten Preis. Wenn ich schon nur in dieser Falle sitze, dass ich mich frage, ob ich als Person nützlich bin, oder ob ich vielleicht unnützlich bin, dann habe ich eigentlich schon die Kategorie verpasst.
Ja.
Weil ich nämlich gar nicht dazu geschaffen bin, das ist jetzt tatsächlich sehr stark religiös formuliert, aber ich meine das ernst, weil ich gar nicht dazu geschaffen bin, nützlich zu sein, sondern ich bin primär dazu geschaffen, zu genießen, zu empfangen, so etwas wie Dankbarkeit und Schönheit zu empfinden. Und das liegt daran, dass Geschöpfe selbst Kunstwerke sind. Und Kunstwerke sind nicht nützlich. Mhm. Kunstwerke sind schön, sie sind inspirierend, sie sind etwas, was auf das Göttliche hinweist, etwas, was das Göttliche genießen und empfangen kann. Aber sie sind ein Spiegel der Schönheit und nicht etwas, was an und für sich einen Nutzen haben muss, oder?
Ja.
Und ich glaube, das ist das Schwierige, dass wir wirklich in einer Situation mit KI konfrontiert werden, wo wir so gebrainwashed sind, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass wir in einem täglichen Konkurrenzkampf unsere Nützlichkeit erweisen müssen, damit wir einen Wert haben und damit wir in der Gesellschaft als wichtig anerkannt werden. Und die Anerkennung, die wir eigentlich brauchen und die wir eigentlich suchen, liegt aber gar nicht auf dieser Ebene.
Ja, es ist, genau, es ist eigentlich dann wirklich ein Kategorienfehler, wenn man das so errechnet. Und man kann sich das ja auch ganz einfach deutlich machen, es stimmt in alle Richtungen nicht, dass man sollte von dieser ökonomisierten Sprache, sollten wir Abstand nehmen, um nicht ständig in dieselbe Falle zu tappen, weil es ist eigentlich auch nicht korrekt zu sagen, ein Mensch ist mehr wert als oder mehr als jede Maschine. Wenn ich mit 5 Leuten in einen tiefen Brunnen falle und nicht mehr rauskomme, dann ist quasi eine Leiter, die uns herausführt, sehr viel mehr wert als ein 6. Mensch, der in diesem Brunnen sitzt. Also dann ist ein Werkzeug, also mit der Wertekategorie kommt man da nicht weiter. Es geht um eine Würde, die sich gerade nicht verrechnen lässt, was natürlich der Tatsache keinen Abbruch tut, dass Menschen gerade in ihrer einzigartigen Würde auch ein Bedürfnis haben oder eine Freude finden daran, in dieser Welt positiv Einfluss zu nehmen und mit ihren Begabungen einen Unterschied zu machen. Also das könnte man sogar.
Aber das wäre ja immer noch dann auf der Ebene des Genießens, sich selbst erfahren, eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Das wäre ja schön. Damit hätte ich keine Mühe. Aber das, was ich spitze jetzt die These mal zu und ich vereinfache sie ein bisschen und nehme mich wunder, was du dazu sagst. Wir sagen, wir haben 3 verschiedene Phasen. In der ersten Phase haben wir Gott angebetet. Als einer, der alles tut, ein Herr, der alles so herrlich regiert, weißt du so, der hält alle Fäden in der Hand. Und dann haben wir den abgeschafft und haben quasi gesagt, nein, Gott ist eigentlich etwas, was in unserem Selbstbewusstsein entsteht, ist etwas, was gedanklich von uns herkommt und wir sind diejenigen, die Welt als eine Totalität begreifen können. Das ist so der große Humanismus, würde ich sagen, der dann eigentlich den Menschen als Krone der Schöpfung unter den Geschöpfen noch einmal auszeichnet, als derjenige, der wirklich empfinden, wirklich genießen, wirklich denken kann. Ich glaube, jetzt angesichts der KI kommt genau das unter Druck und wir fragen uns, ja, was sind wir denn noch? Mhm. Oder? Und die ernst gemeinte Frage, die ich stelle, ist, ja, können wir das, was wir eigentlich noch sind, können wir diese Würde, die wir haben, diese Fähigkeit zu empfangen, zu genießen, zu sein, überhaupt denken, ohne dass wir Gott denken? Ich glaube, das geht. Also ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber ich sehe noch nicht, wie wir das so tun können, dass das irgendwie in der Breite angekommen ist. Natürlich, es gibt Achtsamkeitsmeditation, aber letztendlich ist auch das immer wieder in der Gefahr, so zweckrational gebraucht zu werden. Weißt du, dass ich sage, ja, also wenn ich diese 15 Minuten Atemübung mache, dann merke ich einfach, dass ich am Nachmittag viel leistungsfähiger bin, als wenn ich nicht... Weißt du, so, oder? Also gibt es irgendein Äquivalent funktional zu Gott, das uns hilft, uns nicht nur darüber zu definieren, was wir für andere bedeuten in dem, was wir tun und leisten.
Weil das wäre natürlich eine Gefahr auch für Kirchen, die jetzt irgendwie auf aktuelle Entwicklungen im Feld der Spiritualität und so aufspringen wollen, dass man dann in die Falle tappt und christliche Spiritualität so als Selbstoptimierungspraxis verkaufen will und nicht merkt, dass man damit eigentlich diesen ökonomischen Horizont gar nicht verlässt, sondern
fühle dann 5 Minuten deine Würde und du bist ein viel wertvollerer Mitarbeiter.
Ja, genau. Oder einfach eben, dass man, das ist die große Gefahr mit, auch mit spirituellen Übungen, dass man das dann auch wieder instrumentalisiert, um eigentlich seinen Alltag und seinen Beruf, seinen Job und so, um das alles besser hinzukriegen. Und dann ist es eben gerade nicht ein Akt des Widerstandes gegen diese Art von Selbstkonstruktion und von Identitätskonstruktion, sondern es geht dann wieder in diesem Spiel auf. Und das wäre ja eigentlich die große Chance und auch das große, auch eine starke Tradition auch in der Kirche, jetzt anhand des Sabbats, aber weit darüber hinausgehend zu sagen, es gibt einen Horizont, in dem der Mensch sich zutiefst angenommen und angesprochen und geliebt und wertgeschätzt fühlen kann, ohne sich von seinem Beruf oder seinem Status oder so abhängig zu machen. Und im besten Falle wären Sonntage oder Kirchen Orte, in denen das gelebt wird und auch kommuniziert wird.
Jetzt mache ich mir nur ein bisschen Sorgen, ist das jetzt einfach die nächste Lücke für den lieben Gott, die wir gefunden haben? Oder ist das eine echte Chance?
Weißt du, ja, es wäre ein anderes.
Verweist das letztendlich auf etwas, was es tatsächlich gibt und geben muss und was wir wirklich brauchen, jetzt nicht in einem Nützlichkeitssinn brauchen, sondern brauchen, um Menschen sein zu können, diese Vorstellung. Und wie drücken wir die aus, wenn wir nicht einfach platt sagen wollen, ja, bist nicht ein besonders wertvoller Mitmensch, aber von Gott her hast du schon eine Würde, du Geschöpf. Oder ich meine, das wäre ja auch traurig.
Aber ich glaube, es ist wirklich ein alternatives Selbstverständnis, dass wir auf dieser Linie leben und einüben könnten. Und christlicherseits ist das etwas, das ist nicht eine menschliche Leistung dann, sondern wirklich etwas, was uns auch zufällt oder geschenkt wird als Menschen, die von Gott geliebt und angesprochen sind. Und ich muss aber dann schon sagen, weil es so schwierig ist, das theoretisch auseinanderzuhalten. Weißt du, es ist immer einfach zu sagen, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeder Milliardär kann auf seiner Luxusjacht sitzen und sagen, ja, wichtig ist, dass man sich von seinem Reichtum nicht definieren lässt, sondern und so. Und ich, das beeindruckt mich dann meistens herzlich wenig. Es gibt doch einen Grund, warum wir oft sehr bewegt und beeindruckt sind von Menschen, die dann wirklich von mir aus einen hoch angesehenen, hoch lukrativen Job an den Nagel hängen und sagen, ich mache jetzt etwas ganz anderes, einfach weil mir das Erfüllung bringt. Und wenn du dann siehst bei den Leuten, dass offensichtlich hat ihre Identität und ihr Selbstverständnis nicht so stark an dem Job gelegen, dass sie dann in sich zusammenbrechen, wenn sie etwas anderes machen.
Okay, das ist eine super wohlwollende Interpretation. Ich würde jetzt dagegen natürlich sagen, ja, nachdem sie 15 Jahre lang bewiesen haben, dass sie das Spiel mitspielen können und es ganz weit gebracht haben, billigen wir ihnen jetzt zu, dass sie eine andere Alternative wählen. Aber sie mussten zuerst zeigen, dass sie es können. Also so ein bisschen wie der ehemalige Leistungssportler, der sagt, ja, ich habe dann gemerkt, dass mir Sport eigentlich vor allem gut tut als eine Freizeitbeschäftigung, als Ausgleich. Das nimmst du auch viel anders ernst, als wenn einer von uns zwei Pappnasen das sagt. Ich musste beim Blog die ganze Zeit an dieses Lied denken, weil ich bin immer noch auf der Suche quasi, was kann an diese Stelle kommen vom lieben Gott, den wir in der ersten Phase damals kulturell verabschiedet haben. Und mir ist da dieses, ich glaube, es ist ein Kinderlied eingefallen. Du bist du, heißt das. Und da kommt so ein Satz, irgendwie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz starker Gedanke, dass man sagt, ja, also das, was uns ausmacht, diese Einzigartigkeit, diese Unvertretbarkeit, liegt eben nicht einfach nur im Handeln, sondern auch im Denken und im Fühlen. Also der andere Mensch, dem wir begegnen, ist einer, der auf eine ganz eigene Art und Weise denkt und empfindet. Und ich glaube, dass dieses Empfinden etwas ist, was tatsächlich ein Schlüssel ist, um das, was Würde ist, zu denken und nicht nur das, was Wert ist, ja, in den Blick zu bekommen. Also, dass wir auf eine je einzigartige Art und Weise empfinden, das ist etwas, was uns unvertretbar macht, was uns eben nicht unersetzbar macht, weil da muss gar nichts ersetzt werden.
Ja.
Aber was uns zu kleinen Kunstwerken macht, die fehlen, wenn es sie nicht gibt.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man diesen Gedanken auch unter säkularisierten Voraussetzungen stark machen kann. Das Lied, das du im Ohr hattest, das ist ja ein Song von Jürgen Werth. Das ist ein explizit christlicher Song, der das eben gerade von diesem Zuspruch Gottes abhängig macht. Das ist so ein deutscher Chansonnier, der mit dem Lied eben gerade den Gedanken stark machen will, dass Gott eben uns, dass wir nicht einfach Kinder des Zufalls, heißt es dann, sind, sondern dass Gott sich etwas mit uns gedacht hat. Aber dass man das auch säkularisieren könnte, daran würde ich gar nicht grundsätzlich zweifeln wollen. Aber es geht schon entscheidend um eine ganz alternative Selbstauffassung auch. Und ich würde immer noch sagen, auf dem grünen Tisch die Frage zu beantworten, was macht meine Identität wirklich aus, finde ich saumäßig schwierig. Du hast mich ja gefragt, was das mit mir machen würde, wenn ich Job verliere oder wenn ich überholt werde von der künstlichen Intelligenz und so. Ich finde das schwierig zu beantworten, das merkst du dann, wenn dir das passiert, merkst du, wie viel vom eigenen Selbstwert und Selbstverständnis, wie viel von der eigenen Identität und Lebensfreude daran abhing, dass man eine bestimmte Stellung hat, einen bestimmten Einfluss ausüben kann und so. Deshalb habe ich gesagt, es beeindruckt mich, wenn Leute das aufgeben. Mhm. Auch wenn natürlich, du hast natürlich recht, man kann auch sagen, auch das kann nochmal Teil einer Form der performativen Selbstverwirklichung sein. Man hat dann mal richtig Kohle gemacht, hat auch seine Pensionskasse auf höchstem Niveau gesichert und jetzt gönnt man sich noch 10 Jahre humanitären Einsatz, um der Welt zu demonstrieren, ich bin nicht nur reich und effizient, ich habe auch Tiefgang so. Ja. Natürlich, aber
ja, oder weniger zynisch, man sucht einfach das nächste Projekt, um einen Sinn zu generieren über das, was man tut.
Ja, ja.
Und ich glaube, die Falle letztendlich besteht immer darin, dass wir meinen, dass Sinn etwas ist, was wir herstellen können über das, was wir tun.
Ja.
Wahrscheinlich sitzt das irgendwo an der Wurzel. Damit meine ich gerade nicht, dass wir einfach die Hände in den Schoß legen sollen und ja quasi fatalistisch zuschauen sollen, was passiert. Aber schon so, dass es wahrscheinlich besser wäre, und das sage ich auch zu mir selbst, wenn ich viel mehr genießen und ja annehmen könnte von dem, was ist, und mich darin spüren könnte, als in dem, was ich immer wieder meine, tun und leisten zu müssen.
Ja, ja. Aber ein Stück weit könnte man natürlich jetzt auch, sag ich jetzt mal, elitekritisch dahinter gehen und sagen, es ist auch ein bisschen ein Wohlstandsphänomen, dass jetzt der Beruf und die eigene Tätigkeit so mit Sinn aufgeladen wird. Ja, ja. Und es gibt auch heute noch einen, ich weiß nicht, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, aber er ist auf jeden Fall signifikant. Leute, die sagen, ja, also arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Ich lebe von Montag zu Freitag, versuche ich durchzustehen und dann das Wochenende zu genießen. Und die sind viel weniger Menschen, es gibt viele Menschen, die weniger in Versuchung sind, ihre Identität und ihre Erfüllung und ihre Sinnbestimmung an ihrem Job festzumachen, weil sie einfach teilweise pickelharte Jobs machen und darin jetzt auch nicht wahnsinnig aufgehen.
Aber das meinte ich ja, das ist wirklich ein Phänomen, das ganz bestimmte Berufe und Berufsmenschen jetzt betrifft. Ich glaube nicht, dass Phobo eine Angst ist, die die ganze Gesellschaft teilt. Ja. Das finde ich wirklich wichtig, dass
und nicht
das auch
nur
sagst,
ja. Und nicht nur, weil Errungenschaften künstlicher Intelligenz nur bestimmte Berufssegmente jetzt überflüssig zu machen drohen, sondern weil es, ich würde es nicht so sehr an Berufen festmachen, es gibt auch Menschen in sehr wenig angesehenen Berufen, die darin ihre Berufung finden, aber es gibt doch eine, denke ich, einen großen Teil von Erwerbstätigen, die das einfach machen, um fucking am Leben zu bleiben und ihre Familie zu unterstützen, die jederzeit sagen würden, also das daran liegt mir gar nichts, damit kann ich nicht angeben bei einer Cocktailparty und ich finde meine Erfüllung von mir aus im Fußballverein oder
Manu, statt einen Armen, machen wir es mal so. Ich stell dir eine letzte Frage. Wenn du die Uhr zurückdrehen könntest, in eine Zeit vor LLMs, du könntest es jetzt einfach tun mit so einem Knopfdruck und es gäbe kein ChatGPT, kein Claude, kein whatever und es würde auch nie erfunden werden. Würdest du es tun?
Das ist jetzt eine voraussetzungsreiche Frage. Aber wenn es darum ginge, gewisse Lebensentscheidungen anders zu treffen, dann würde ich das tun.
Aber, es geht nur um diese Möglichkeit, nur um diese.
Ich glaube nicht. Also ich finde das schon auch sehr aufregend, die Zeiten, in denen wir jetzt sind und die Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und hab Lust, irgendwie konstruktiv darauf Einfluss zu nehmen. Mhm. Ja. Und du?
Nein, also ich würde auf gar keinen Fall dahinter zurück wollen. Ich finde es unter dem Strich großartig. Ich glaube auch, dass viele der Ängste, die wir haben, tatsächlich analog sind zu dem, was man hatte bei der Industrialisierung, bei anderen technischen Neuerungen. Und dass wir immer dazu neigen, Ängste stärker zu machen, als sie eigentlich sein müssten. Ja. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es insgesamt eine sehr gute Entwicklung sein kann, dass es noch viel braucht, bis es für viele Menschen eine sehr gute Entwicklung wird. Aber ich bin da total zuversichtlich.
Ja, der Berufsoptimist hat gesprochen. Stefan, ich wünsch uns eine gute Woche. Wir sind hier ganz Montagvormittag am Aufnehmen und euch allen auch. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt.
Bis dann.
Tschüss. RefLab.